Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wir schauen auf diesen Tag und ich schaue in die aktuelle Ausgabe der Zeit und sehe einen neuen offenen Brief. Waffenstillstand jetzt ist die Überschrift, unterzeichnet von Jakob Augstein, zum Beispiel von der Philosophin Svenja Flasspöhler oder auch vom Sozialpsychologen Harald Welzer, die ja beide hier auch regelmäßig in Studio 9 zu Gast sind. Juli C. als prominente Schriftstellerin ist auch dabei. Das sind ja in etwa die, die bereits im März mit einem offenen Brief sich beispielsweise gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen haben, um eben diese aus ihrer Sicht Kriegslogik zu durchbrechen. Es gab damals eine Antwort darauf, einen Gegenbrief von vielen Intellektuellen. Unter anderem mit dabei war mein heutiger Gast, die Schriftstellerin Jagoda Marinic. Und insofern vermute ich mal, Jagoda Marinic, Waffenstillstand jetzt, Sie sind nicht einverstanden.
Ich war überrascht, dass es tatsächlich derselbe Brief, fast derselbe, sozusagen noch einen Aufschlag bekommt in der Zeit. Und ich wusste auch nicht, wie man das jetzt nennen soll. Es ist ja eigentlich der Brief ohne Emma. Also ist es jetzt Sexismus oder immer noch Pazifismus, dass man Alice Schwarz herausgelassen hat? Es wirkt so, als hätte man kapiert, dass das Forum letztes Mal vielleicht nicht das ganz richtig war und man denkt, man hat in der Zeit jetzt bessere Thesen. Aber wenn man diesen Brief liest, liest es sich eigentlich wieder genau so wie der letzte Brief. Man träumt von einem Wladimir Putin, den es aus meiner Sicht nicht gibt und denkt, man kann mit dem einen Waffenstillstand herbeiführen und hat halt Forderungen, die mit dem, was die Menschen, die gerade leben, kämpfen, sagen, sehr wenig zu tun hat.
Mhm. Wenn ich hier in den Chat schaue, heute im offenen Studio, dann finden Sie in dieser Einschätzung, dass man mit Putin offenbar nicht verhandeln kann, Zustimmung, wenn ich lese, was Ralf L. aus Aschaffenburg schreibt, Putin ist ein Terrorpate. Aber wenn ich in diesen Brief schaue, dann sehe ich beispielsweise auch letztlich die Forderung nach einer Strategie. Würden Sie denn sagen, es gibt eine? Ich meine, allein das Rumgeeiere, das wir immer wieder erlebt haben von Regierungsseite in Deutschland, aber nicht nur dort. Muss die Ukraine den Krieg gewinnen oder darf Russland ihn nur nicht gewinnen? Zeigt doch, es gibt keine wirkliche Strategie.
Ich glaube, es gibt schon eine Strategie und ich finde auch so eine Forderung, wir fordern eine Strategie, das ist wie wenn Leute sagen, es gibt Probleme und man muss sie politisch lösen. Ja, das ist so redundant. Es gibt eine Strategie im Moment noch und das heißt, dass man tatsächlich von der Kriegsführung her ein Ziel erreichen will, bei dem Putin klar ist, er kann keinen Diktatfrieden, wie er sich das wünscht. Er kann nicht Teile der Ukraine haben. Ich meine, so zu tun, als wüssten diese Unterzeichner jetzt wieder etwas, was die ganzen Menschen, die sich ja täglich mit dem Krieg befassen, nicht was sie machen. Es ist für mich immer so an der Grenze des Zynischen, was ich noch aushalte. Sie sitzen jetzt irgendwo in der Brandenburg und sie wissen, als nächstes sitzen sie bei Markus Lanz oder irgendwo und dürfen dann überall sagen, dass Frieden doch so schön wäre, als ob nicht jeder Frieden schön fände. Also ich bin ein bisschen ob wir unsere Öffentlichkeit jetzt wirklich mit langweiligen Briefen bestücken wollen. Und gleichzeitig habe ich heute gelesen, dass ja der Friedenspreisträger, der Masrow, ne, der aus Russland kommt und dort diese Zeitung herausgibt, unter wirklich lebensbedrohlichen Bedingungen, dass er da seinen Preis versteigert hat für 104 Millionen, glaube ich, und diesen Gewinn an Kinder aus der Ukraine geben will. Also Leute, die in Russland sind, die über Putin berichten, die wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Die wissen, es ist jetzt im Moment die richtige Zeit, um die Ukraine zu stützen. Und in Deutschland, diese Intellektuellen, die diese Briefe in diese Form schreiben, sie sägen permanent an dem Versuch der Ukraine, selbstbewusst als ein kleines Land diesen Krieg irgendwie zu führen, als würden die sagen, wir sollen mit einsteigen. Ich meine, die kämpfen ihren Kampf ja ohne uns. Sie brauchen Hilfe, um sich zu verteidigen. Also ich finde es langsam ein bisschen beschämend, dass Leute, die am Schreibtisch da sitzen, immer sagen, wir wissen, dass Frieden so schön wäre, weil wir würden ja sonst bedroht werden.
Ich würde an der Stelle widersprechen, denn diese Debatte kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern sie kommt aus der Beobachtung der Situation, wie sie ist, gerade im Osten der Ukraine. Ein Krieg, der sich festgesetzt hat, wo Präsident Zelensky uns berichten musste, dass man etwa 100 Tote jeden Tag hat. Das ist schon etwas her, diese Information, diese Zahl. Vielleicht sind sie sogar mittlerweile mehr. Und natürlich sich die Frage stellt, kann die Ukraine jemals so stark sein, diesen Krieg zu gewinnen? Oder muss man nicht realistisch einschätzen, dass das nicht passieren wird und dass es sich unglaublich lange hinziehen wird, ohne dass es am Ende für die Ukraine eine Verbesserung der Situation gibt? Ist es nicht legitim an dieser Stelle zu sagen, wir müssen über andere politische Maßnahmen nachdenken?
Ich finde ja alle Positionen legitim, solange sie nicht menschenfeindlich sind. Aber die Frage ist, was sie damit jetzt wirklich beitragen. Die Ukraine führt diesen Krieg. Sie führt ihn im Moment, manche sagen sogar für Europa, weil Putin sonst näher an Europa heranrückt. Und sie sagen eben nicht, dass sie aufgeben wollen. Also wie ich jetzt als Intellektuelle mich hinsetzen soll und eine Bevölkerung bevormunden soll, das widerstrebt mir einfach vom kompletten intellektuellen Ansatz, dass man sich eine Theorie ausgedacht hat, dass man an Frieden glaubt. Und natürlich, wir sind, wie soll ich sagen, niemand will diesen Krieg, aber hätten wir vielleicht von Anfang an die Ukraine besser ausgestattet, statt zu zögern, hätten sie diesen Anfangsvorteil, den Überraschungseffekt, mit dem Putin nicht gerechnet hatte, anders ausnutzen können. Vielleicht wäre der Krieg jetzt schon an einer anderen Stelle. Und ich glaube, mit diesem Zögern erreichen wir halt eine Schwächung der Ukrainerinnen und Ukrainer, die ja wirklich immens kämpfen. Und ich halte niemanden, auch nicht ausgewiesene Militärstrategen im Moment, für in der Lage, mehr als Wahrscheinlichkeiten und Vermutungen hochzurechnen, wie das laufen wird. Es gibt viele Länder, in denen allein durch die Motivation der Bevölkerung, und die Ukrainer haben eine andere Motivation, mit einer entsprechenden Ausstattung Kriegsziele erreicht werden können, die man so vielleicht nicht hat kommen sehen. Und ich möchte das den Ukrainern im Moment nicht absprechen.
Ja, das ist übrigens das, was hier viele auch im Chat schreiben, dass es natürlich letztendlich eine Entscheidung der Ukraine ist und dass wir das nicht für sie entscheiden dürfen. Natascha El-Kasri schreibt das beispielsweise, aber sagt auch, es ist eine legitime Forderung an beide Länder, wieder zu verhandeln, ob es sofort zu einem Waffenstillstand führt oder nicht. Wir hatten ja anfangs Verhandlungen zwischen beiden Seiten, die dann abgebrochen wurden, aber da gab es ja schon Fortschritte und Annäherungen. Und es ist ja mittlerweile einfach auch ein globales Problem. Ich meine, wir haben die Diskussion hier, welche Auswirkungen das auf Preise und Energieversorgung hat, aber wir sehen ja vor allem im globalen Süden, was da droht, was sich da abzeichnet, nämlich wirklich ernsthafte Probleme, Hunger und dergleichen mehr. Was ja eigentlich diesen Aspekt nochmal verstärkt. Wenn wir sehen, militärisch ist es eine Situation, bei der wir davon ausgehen müssen, dass sie sich nicht schnell klärt, aber ganz viele Folgen für die Welt hat, für die Welternährungssituation, ist das nicht dann nochmal ein starkes Argument zu sagen, so schwierig es ist, mit einem Wladimir Putin zu verhandeln, aber wir müssen es zumindest versuchen. Im Moment wird es ja nicht versucht.
Ich finde diese Rhetorik deswegen sehr schwierig, weil es so tut, als hätte die Ukraine es nicht versucht und als würde die Ukraine ein Interesse daran haben, nicht zu verhandeln.
Mhm. Also aber wenn ich da einhaken darf,
muss man
da,
ganz, man muss es doch, ja. Nein,
aber
man,
wenn ich da
Moment,
die Schreiber des offenen Briefes richten das ja vor allem an die westlichen Staaten. Sie sagen, die Ukraine hat ein klares Kriegsziel und das ist auch legitim, aber sie sagen, diejenigen, die da an der Seite stehen, die müssen gerade den Einfluss nehmen auf beide Kriegsparteien.
Also erstens habe ich bei der Ukraine die ganzen letzten Monate nicht den Willen gesehen, Krieg zu führen, sondern den Willen gesehen, in Frieden zu leben. Und wenn jemand, dann ist das Putin. Und diese ganze Rhetorik, die verwässert es aus meiner Sicht. Die Ukraine verteidigt sich im Moment gegen Putin. Und wenn der Westen Einfluss nehmen möchte, dann gerne auf Putin und dass sie Putin deutlich machen, dass er mit seinem Angriffs- und Aggressionskrieg auf die Ukraine aufhören muss. Und dann kann man natürlich sprechen, aber nicht zu seinen Bedingungen, denn das Sprechen, um einen Diktatfrieden zu erreichen, ist nicht das Sprechen, das sich die westliche Welt für ihr eigenes Völkerrecht wünscht.
Brauchen wir jetzt einen offenen Brief, der darauf antwortet? Gibt es schon den ersten Entwurf?
Ich fände es sehr, sehr peinlich. Also ich habe beim ersten Mal auch wirklich widerwillig, weil ich dachte, man kann auch als Deutschland und Intellektuelle das nicht so stehen lassen, dass gerade wenn der Krieg beginnt, und es zieht sich ja durch, am Anfang hieß es, lasst im Grunde geschehen, findet Frieden, egal was die Ukrainer wollen. Diese Missachtung des Selbstbestimmungsrechts dieses Volkes, die finde ich schon wirklich auffällig bei den Intellektuellen, die sich da immer um diesen Brief herumscharen. Und die mangelnde verbale Klarstellung, dass es ein Aggressionskrieg seitens Putin ist, die fehlt mir insgesamt auch bei all diesen Akteuren, die immer sagen, ja, aber wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann hätten wir irgendwie Verhandlungsfrieden.
Obwohl ich muss sagen, an dieser Stelle, als ich jetzt diesen offenen Brief gelesen habe, ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die ihn geschrieben haben, ja weitgehend identisch mit den Schreibenden des ersten offenen Briefes, dass da auch rhetorisch ein bisschen gelernt wurde, auch aus der Kritik am ersten. Also das ist sprachlich klar, da ist schon klar benannt, wer der Aggressor ist in dieser Situation. Da habe ich keinen Zweifel.
Ja, also mir ist diese Überheblichkeit vielleicht ein bisschen feiner ausgedrückt, aber ja, wir haben Angst um die wirtschaftlichen Folgen und um den globalen Süden, wie wir das in Anführungsstrichen nennen sollten. Aber dort drüben wachen gerade Leute auf, deren Wohnungen zerschossen werden. Ich meine, es gibt Deportationen von Kindern. All diese Kriegsverbrechen, die Putin begeht, warum jetzt gerade die Ukraine quasi zum Co-Aggressor gemacht wird, das finde ich einen intellektuell sehr gefährlichen Vorgang.
Mhm.